Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Der Krieg von Riga aus gesehen, der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine erschüttert die Menschen überall auf der Welt und natürlich ganz besonders in Europa. Ich selber bemerke aber, dass die Debatten in Deutschland vor allem, die ich überblicken kann, immer selbstbezüglicher werden. Politisches und feuilletonistisches Hickhack. Und da finde ich es besonders wichtig, andere Perspektiven wahrzunehmen. Ich habe mich im Vorfeld Vorbereitung auf dieses Gespräch bemüht um Gespräche nach Russland mit Partnern aus Polen oder Ukraine. Das hat aber nicht geklappt. Dafür gibt es auch viele Gründe. Nicht viele Menschen können sich frei äußern. Aber ich bin fündig geworden im Baltikum, und zwar in Riga, der Hauptstadt von Lettland. Das ist ja so das mittlere der drei baltischen Länder, Estland, Lettland, Litauen. Und zwar, weil ich mit Stefan Meißner zu tun hatte, zufälligerweise in ganz anderer Angelegenheit. Und ich werde heute mit ihm über seine Einsichten, Erfahrungen, seine Wahrnehmung von Riga aus schauen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Herr Meißner, dass Sie per Zoom dabei sind.
Bitte gern. Vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle Sie kurz vor, also Stefan Meißner. Wir kennen uns, weil Sie sich engagieren für die evangelisch-lutherische Petrikirche in Riga, eine große, traditionsreiche Kirche. Über deren Geschichte könnte man eine ganze Podcast-Reihe machen. Das lassen wir mal lieber bleiben. Das ist zu viel. Sie leben seit 30 Jahren in Lettland und haben ganz unterschiedliche, vielfältige Facetten schon inzwischen wahrgenommen, wie da unterschiedliche Kulturräume, Menschen, historische Bezüge zusammenpassen, aufeinandertreffen. Kennen gut die Diaspora-Situation, auch der Protestanten in diesem Land, und sind Mitglied des Kirchengemeinderats der Deutschen Petrigemeinde in Riga und auch im Vorstand der Stiftung St. Petri der Kirche in Riga. Darüber haben wir uns kennengelernt, genau, Weil es da gemeinsame Themen gibt. Ich wollte Sie zuerst einfach mal fragen, wie haben Sie, ich glaube, es war der 24. Februar, den Tag des russischen Einmarschs erlebt? Manchmal hat man ja wie beim 11. September oder so, oder früher Ältere bei der Ermordung Kennedys wissen noch genau, was an diesem Tag war. Haben Sie auch so eine spezifische Erinnerung?
Ja, die habe ich. Ich bin da sicherlich auch nicht der Einzige. Der 24. Februar war aus heutiger Sicht, kann man das so sagen, war eigentlich ein kompletter Einschnitt in der öffentlichen Wahrnehmung. Spontan war meine Wahrnehmung mit dem, was sich ja leider schon vorher abgezeichnet hat, wo wir alle gehofft haben, dass es nicht dazu kommen wird, geht es wieder los. Es ist wirklich so, dass bei all der Wahrnehmung in den Medien vorher mit dem Aufmarsch und dem Sammeln der Truppen um die ukrainische Grenze und auch der Vorgeschichte von 2014 schon, haben natürlich viele Menschen mit klarem Bewusstsein gesagt, das ist keine gute Entwicklung, die sich da abzeichnet. Aber die Hoffnung, dass es doch vielleicht auf wundersame Weise noch eine Lösung gibt, ein Wunder geschieht und es bei einer Drohgebärde bleiben würde, hatten viele, weil man einfach die Tragik und die Dramatik, was dieser Einmarsch, dieser Überfall dann auch auslösen würde, durchaus gesehen hat, dass das kein, ich fahre mal mit dem Panzer nach Kiew und lass mir ein paar Blumen schenken und alle sind glücklich, dass ich komme, werden wird, war unstrittig aus der lettischen Perspektive, weil einfach die Kontakte und die Vernetzung durchaus auch in Richtung Ukraine da sind. Aber es war trotzdem ein Riesenschock, weil damit eigentlich alles, was man vorher als eine europäische Friedensordnung nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhanges gesehen hatte, erlebt hat und mit dem auch die jungen Menschen aufgewachsen sind, das gesamte völkerrechtliche Konstrukt, das wir vorher eigentlich als eine feste Basis gesehen haben, dass zwischenstaatliche Verträge etwas sind, was man einhält und nicht bricht. Das war damit hinfällig.
Ja.
Und das hat auch in der öffentlichen Wahrnehmung in Lettland eigentlich von heute auf morgen alles geändert. Themen, die vorher in der öffentlichen Wahrnehmung alles beherrscht haben, wie Covid und andere Sachen, waren plötzlich nicht mehr existent.
Das klingt ja fast so ein bisschen so nicht ganz anders, als es in Deutschland auch war. Also man oder in der Schweiz, wir haben auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz, also so, dass man gedacht hat, da passiert irgendwas, das ist nicht gut, aber ganz schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Sie haben aber vorhin gesagt, da bin ich drüber gestolpert beim Zuhören, geht das jetzt wieder los? Was meinten Sie damit? Also die Okkupation Lettlands durch die Russen wie nach dem Zweiten Weltkrieg und eine richtige Eroberung dieser drei Länder, war es das, was wieder
ja,
losgeht?
Das ist genau das, was eigentlich, was die Menschen in dem Augenblick so erschüttert hat. Es hat sehr, sehr lange gebraucht, wie wir alle wissen, bis die drei baltischen Staaten wieder ihre eigene Staatlichkeit nach der sowjetischen Okkupation erlangen konnten. Es gibt keine Familie im Baltikum, würde ich sogar mir anmaßen zu sagen, nicht nur in Lettland, die nicht persönliche Erfahrungen, Berührungen mit Deportationen, mit Verbrechen, die mit der Okkupation zusammenhingen.
Vergewaltigung, Mord.
Das gesamte Programm, wo wir alle eigentlich gedacht haben, dass es etwas ist, was wir aus den Erzählungen unserer Großeltern zwar kennen, gehört haben, aber nicht für möglich gehalten haben, dass sich so etwas wieder in Europa ereignen kann, passieren kann. Und das ist auch mit dem Bezug auf Lettland zum Beispiel so, dass diese Problematik des Nachbarn, der einen in gewissen Abständen nach eigenem Wunsch und Gutdünken überfällt, ist ja nicht nur etwas, was mit der sowjetischen Okkupation eigentlich zusammenhängt.
Hätte man auch von der deutschen Seite.
Ja, von der deutschen Seite. In gewisser Weise sogar unter vorsichtigen Anzeichen schwedisch mal.
Ja.
Aber diese kleinen Länder, diese Menschen über viele, viele Jahrhunderte immer wieder erlitten haben und erleiden mussten. Und wo man eigentlich gedacht hat, man ist an einem Punkt angekommen mit einer europäischen Friedensordnung, wo wir alle so weit in der Zivilisation fortgeschritten sind, dass wir in einem demokratischen Verständnis als Nachbarn miteinander umgehen können, dass wir eine Freizügigkeit haben, über die wir alle sehr dankbar sind mit der europäischen Gemeinschaft, dass ich von Riga mit dem Auto nach Barcelona fahren kann und wenn ich nicht auffällig nach Drogen aussehe, mich niemand unterwegs anhält. Mhm. All dieses haben wir eigentlich als Errungenschaften gesehen und als Selbstverständlichkeiten, die für uns durchaus Bestandteil unserer DNA waren. Und dann passiert so etwas, wo wir ganz offen sagen müssen, da steht plötzlich die Frage wieder zwischen Barbarei und Zivilisation. Weil der Ansatz, die Idee zu beschließen, ich überfalle meinen Nachbarn, um das Land zu besetzen, um dort etwas zu ändern, ist eigentlich etwas, was mit unserem Stand der Zivilisation, in der wir uns gesehen und geglaubt und gefühlt haben, das sollte das undenkbar sein.
Ja. Ich hatte vor einer Woche einen E-Mail-Wechsel mit einer wunderbaren deutschen Dichterin Dorothea Grünzweig, die seit vielen, vielen Jahren in Finnland lebt. Finnland ist ja, glaube ich, eher mit Estland verbunden als mit Lettland und Litauen, aber Estland gibt es eine ganz große Nähe. Und sie schrieb mir, sie hätte ihre finnischen Mitbürger, die sie sonst als handfest und ruhig gelassen so kennengelernt hat, hätte sie noch nie so in heller Panik erlebt. Haben Sie auch solche Gefühle, sowas erlebt, dass es alles plötzlich die Stadt still war oder dass die Leute geweint haben oder dass sie richtig Panik wahrgenommen haben?
Ja, habe ich, kann ich glaube ich nur mit einem eindeutigen Ja beantworten. Mich persönlich hat erschüttert, dass ich diese Panik auch bei Menschen wahrgenommen habe, manchmal auch mit zeitlicher Verzögerung erst, wo ich das nie erwartet hätte. Also wir haben zum Beispiel in der Gemeinde Gemeindeglieder gehabt, die seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit in Lettland wirtschaftlich aktiv waren, große Betriebe aufgebaut haben. Durch all die anfänglichen Schwierigkeiten, wenn so eine Staatlichkeit wieder entsteht, mit all dem Vakuum, manchmal rechtsstaatlich, was da war, und kriminellen Problemen, die durch all diese Sachen gegangen sind, die aber nach die Information vom Einmarsch der Russen in der Ukraine kam, in Panik ihre Familie ins Auto gepackt haben und Richtung Deutschland das Land fluchtartig verlassen haben, ohne über irgendwas nachzudenken, ohne zu überlegen, wo sie hinfahren. Andere haben den nächsten Flieger genommen und sind genauso panisch irgendwo hingeflogen. Das war wirklich, die Leute hatten das Gefühl, die einen dachten, die Atombomben werden als nächstes geworfen sofort, die anderen hatten nur den blanke Panik, dass die im Prinzip mit einem Panzer oder einem Hubschrauber kommen. Das beschreibt die Situation eigentlich sehr genau.
Unsere Tochter hatte eine Zeit lang mit der Idee geliebäugelt und war schon fast mit einem Bein in Riga, um bei ihnen Medizin zu studieren, weil das da auch so toll ist für junge Leute. Und ich hatte ihr eigentlich fest die Daumen gedrückt, dass es was wird. Und dann hat sie aber doch einen Schulplatz in Berlin gekriegt. Wie geht's denn den ganzen, es sind ja viele westdeutsche, also deutsche, aber auch westeuropäische Studierende in Riga. Das ist ja eine wunderbare Stadt zum Studieren als junger Mensch. Sind die auch alle abgehauen oder haben sie da
also eine Wahl? Alle, das glaube ich, wär vermessen zu sagen, dass alle. Es ist so gewesen, dass ein Teil der deutschen Studenten vorher durch die Corona-Problematik die Möglichkeit der digitalen Teilnahme am Studienbetrieb wahrgenommen haben, was in Lettland sehr gut funktioniert hat. Vom ersten Tag. Aber auch bei den Studenten gab es eine sehr, also nicht geringe Anzahl, die einfach das Flugzeug genommen haben. Manche von denen sind dann 14 Tage später nochmal zurückgekommen, aber nicht um weiterzumachen, sondern eigentlich um ihre Wohnung aufzulösen und sich dort an der Universität auszuschreiben. Also dieses Gefühl, diese Panik, das hat wirklich sehr tiefe Spuren hinterlassen bei vielen Menschen.
Bei Ihnen in der Gemeinde haben Sie dann wie bei uns Friedensgebete gemacht oder wie hat sich das in der Kirchengemeinde widergespiegelt?
Also es ist so, dass logischerweise natürlich diese Friedensgebete stattgefunden haben. Man hat sich auch ökumenisch im gesamtkirchlichen Verständnis dazu gefunden, gemeinsam dort sowas sogar zu machen. Und man hat auch alle Kirchengemeinden im Land aufgerufen, jeden Tag um 12 Uhr jetzt die Glocken zu läuten, um daran zu erinnern, dass dort gerade die Ukraine überfallen wird. Manche Kirchen, wo das möglich war, sind dann sogar dazu übergegangen und haben ihre Glocken, die ukrainische Hymne spielen lassen, mittags um 12, einfach um ein Zeichen zu setzen. In vielen Gemeinden ist auch sofort eine aktive Hilfe angelaufen mit Autokolonnen, die man dann mit Hilfsgütern in Richtung ukrainische Grenze in Bewegung gesetzt hat und rückwärts Flüchtlinge mitgenommen hat, wovon Lettland auch nicht wenige aufgenommen
hat. Genau, da wollte ich fragen, wie viele Flüchtlinge sind denn bei Ihnen? Haben Sie also jetzt nicht Zahlen oder so, aber es ist schon nennenswert, dass man die auch so sieht, dass man das wahrnimmt?
Ja. Also Sie können das, es gibt keine belastbaren Zahlen, weil der Großteil der Flüchtlinge ist eigentlich fast ausschließlich privat untergekommen. Es gab dann zum Beispiel auch Aufrufe über die Kirchengemeinden, wer Möglichkeiten hat, jemanden unterzubringen, da aufzunehmen. Da ist sehr, sehr viel gelaufen, aber man merkt das zum einen im Straßenbild an durchaus auch Autos mit ukrainischen Kennzeichen. Man merkt es daran, dass eigentlich fast an allen Schulen in den Schulklassen ukrainische Kinder sind. Und dann jemand erzählt, ich habe jetzt plötzlich in der Klasse ukrainische Kinder. In Riga selber hat man eine ganze Reihe von rein ukrainischen Schulklassen sogar etabliert, da ja auch die Lehrerinnen teilweise mitgeflüchtet sind und die Ukraine dort auch ein digitales Angebot für diesen Schulbetrieb auch noch zur Verfügung stellt. Also man merkt es überall, man kann es überall sehen. Manche Tageszeitungen, manche sozialen Medien haben angefangen, auch sofort Nachrichten in Ukrainisch anzubieten.
Genau, wie verständigt man sich denn? Ich könnte mir vorstellen, dass in Lettland die Älteren und die, also einerseits natürlich der russischsprachige Bevölkerungsanteil natürlich Russisch spricht, diejenigen, die aber eben sich als Balten oder als Letten fühlen, die Älteren das noch können, die Jüngeren aber nicht mehr. Wie verständigt man sich mit Ukrainern?
Im Endeffekt verständigt man sich mit Russisch, wobei man dazu sagen muss, dass es aus lettischer Perspektive, es ist nicht so, dass man Ukrainisch nicht verstehen kann. Also man kann da relativ schnell einen Einstieg finden. Das ist faszinierend in der Form, Menschen, die eigentlich eine sehr patriotische lettische Einstellung vorher hatten und die es zum Beispiel abgelehnt haben, Russisch zu sprechen, aufgrund ihrer Okkupationserfahrung oder dem Leid, das in der Familie war, die kramen jetzt plötzlich ihr Russisch aus, weil mit den Ukrainern möchten sie eigentlich kommunizieren und denen helfen. Und das ist manchmal ganz berührend, wenn man das sieht, wie dann jemand stückchenweise sein Russisch, was er viele Jahre bewusst nicht nutzen wollte, wieder dann doch irgendwie ausgraben kann, um sich mit denen zu unterhalten. Wobei es auch interessant ist, dass die Ukrainer eigentlich sehr schnell auch sich bemühen, Lettisch zu lernen. Und manchmal sind es nur 5 oder 10 Worte, aber es ist genau das, was ja die Sympathien dann eigentlich weckt im Vergleich zu anderen russischsprachigen Menschen, die seit vielen Jahren in Lettland leben und das mit dem Lettisch nie für notwendig gehalten haben oder ablehnen.
Da komme ich gleich nochmal drauf, weil mich das natürlich besonders interessiert. Aber ich habe noch eine Frage zuvor. Von Deutschland aus ist man ja doch beeindruckt von der Solidarität der ost- und mitteleuropäischen Länder untereinander, wenn man mal Ungarn abzieht. Wenn man aber natürlich genauer hinguckt, wird es bestimmt so sein, dass man sich da nicht immer ewig grün gewesen ist. Ich las kürzlich nochmal von historischen Differenzen oder historisch geprägten Differenzen zwischen Ukrainern und Polen, die ja nicht sozusagen von ihrer Geschichte her selbstverständlich Freunde sind. Wie ist denn das mit den Balten und den Ukrainern? Gab es da eigentlich eine Beziehung oder ist ja eine sehr, sehr verwickelte Geschichte?
Also die Geschichte ist in der Tat verwickelt. Für die Esten und die Letten würde ich sagen, dass eigentlich die einzigen Beziehungen, die man dort hatte, Kontakte waren auf privater Ebene im Rahmen der sowjetischen Zeit, weil halt auch manche Ukrainer dann im Baltikum lebten oder arbeiteten oder heute auch noch leben und arbeiten. Für die Litauer ist es etwas anders, weil die Litauer mit den Polen gemeinsam ja ein Reich bildeten in der Geschichte.
Die waren ein großes polnisches, litauisches Reich.
Das bis ans Schwarze Meer reichte.
Ja, ja, das bis, also deshalb habe ich habe es kürzlich gelesen in einem wunderbaren Buch von Neil Askison über das Schwarze Meer, dass Polen mit Litauen zusammen ja eigentlich die Krim besessen hat.
Ja. Also das reichte von der Ostsee bis ans Schwarze Meer, auch große Teile des heutigen Weißrusslands. Und inwieweit da Spannungen vielleicht noch oder Befindlichkeiten vorhanden sind, das kann ich schwer beurteilen, weil das war eigentlich bisher nie ein Thema in den letzten Jahren, wenn man mal mit Litauen irgendwo sich getroffen hat, da hatte keiner gedacht, dass man über diese Fragen wieder redet. Aber für Estland und Lettland ist es dadurch, dass man dort keine historischen Befindlichkeiten hat, sieht man das eigentlich eher so, wie die generelle Wahrnehmung ist, die Ukrainer kämpfen jetzt für uns. Wenn die Ukrainer es schaffen, diesen Überfall abzuwehren, siegreich abzuwehren, dann haben sie das für uns geschafft. Und das ist auch für viele Menschen eine sehr starke Motivation, zu sagen, wir müssen helfen, wir geben alles, was wir haben. Es gibt ja auch Leute, die ihren Jeep abgeben, damit das dann den ukrainischen Freiwilligenverbänden zur Verfügung gestellt wird. Es gibt eine ganz starke Bewegung in Lettland von jungen Menschen, die im Bereich der Autoservice, Autohandels arbeiten, die systematisch seit Beginn des Überfalls Autos suchen, aufkaufen, kostenlos reparieren, um dann diese Autos dann an die Ukraine zu übergeben, damit die in der Lage sind, mit diesen Autos sich im Land zu bewegen. Und das ist natürlich dann so etwas, wo das ganz klar ist für alle, wenn die Ukraine fällt, dann fällt auch vieles andere und die ukrainisch-slowakische Grenze wird dann leider nicht das sein, wo die russische Armee aufhören wird.
Und es gibt ja auch, kann ich schwer einschätzen, immer wieder mal so Geschichten, Berichte von Freiwilligen, die sich den Truppen in der Ukraine anschließen. Das ist aber im Baltikum, habe ich das nicht gehört.
Es gibt es auch, aber ich glaube, es sind nicht die Größenordnungen, aufgrund dessen, dass ja die baltischen Länder selber auch nicht so groß sind, dass es in den Medien dann irgendwo stattfinden würde.
Ja, ja, und dann konzentriert man sich lieber auf die Verteidigung und die eigene Armee. Und die baltischen Länder, also aus Deutschland sagt man alle eins, nicht die drei, und dann muss man mal gucken, welches ist das erste oben, und dann geht man runter, Estland, Lettland, Litauen, aber natürlich gibt es da auch natürlich total unterschiedliche Prägungen, also Estland habe ich wahrgenommen nach Finnland hin, Litauen haben sie gesagt nach Polen, Lettland nochmal ganz anders. Ist da eine große Einigkeit oder merken Sie auch mit der Zeit doch auch unterschiedliche Einstellungen?
Also wenn es um die Ukraine-Frage geht und den russischen Überfall auf die Ukraine, sind die drei Länder komplett Monolith. In allen anderen Fragen gibt es verschiedenste Meinungen, sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen, sehr unterschiedliche Ansichten. Aber in dieser Frage in Bezug auf Russland und diese Aggression, diesen Überfall, ist die Meinung der drei Länder absolut monolith.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, das wollte ich gerne nachfragen, weil mich das auch beschäftigt und ich es gar nicht einschätzen kann. Ich weiß, dass es in allen drei Ländern, ich glaube in unterschiedlicher Gewichtung, auch starke russischsprachige russische Bevölkerungsanteile gibt, die nicht gut integriert sind. Oder, also das wäre meine Frage, und die eben diesem Monolithischen nochmal was anderes beigeben. Und da gibt es ja dann, also ich habe wahrgenommen, Sprachenkonflikte nicht, also darf Russisch noch gesprochen werden, muss Lettisch oder Estnisch gesprochen werden. Wie nehmen Sie das, diese baltisch-russische Innenpolitik in den baltischen Ländern wahr, wenn eben ein großer Teil von russischsprachigen Mitbürgern eben doch nach Russland orientiert sind und auch russische Propaganda konsumiert?
Ich sehe persönlich eigentlich jetzt in Bezug auf Lettland das Land, das den größten Anteil an russischsprachigen Menschen hat, die in Lettland leben und auch leider den größten Anteil hat, der sich in dieser Gruppe nicht integrieren möchte.
Ich sehe das. Wie viel sind das so ungefähr? Wie viel sind das so? Können wir das vom Daumen?
Vom Daumen her würde ich sagen, auf die Gesamtbevölkerung. Es ist schwierig, das zu sagen, weil es gibt da so ein Phänomen. Es haben sich ein durchaus nicht kleiner Teil dieser Menschen haben sich naturalisiert, wie das heißt, also haben einen lettischen Pass erworben, haben dort man braucht nicht wirklich viel Lettischkenntnisse, um diese Naturalisierung zu machen, sind aber eigentlich von ihrer Einstellung her politisch und in ihren Ansichten und in dem, wie sie sich integrieren wollen, da geblieben, wo sie waren. Nur, dass sie halt den lettischen Pass haben. Damit fallen sie aber auch automatisch aus der Statistik raus als russisch sprechende Menschen, weil unter den Menschen, die einen lettischen Pass haben, so eine Erhebung nicht mehr stattfindet. Mhm. Wenn man davon ausgeht, wer einen lettischen Pass hat, sollte eigentlich lettisch in irgendeiner Art und Weise sprechend sein. Ich würde es aus dem Gedächtnis hin sagen, dass es irgendwas im hochstelligen 20%igen Rahmen ist. Ich könnte es gerne mal, wenn das Interesse da ist, extra nochmal versuchen nachzugucken. Ich habe das in letzter Zeit nicht mehr nachgeschaut.
Das ist auch so vage im Hinterkopf.
Ja, und das ist aber ein Riesenproblem natürlich, weil die Umfragen, die man angefangen hat, unter diesen Menschen zu machen, man hat das Problem war vorher schon immer, dass man das Gefühl hatte, dass dadurch, dass die Menschen in einem anderen Medienraum, im russischsprachigen Medienraum sich bewegten und dort eigentlich ihre Informationen bezogen und das Angebot was an russischsprachigen Medien aus Russland kam in den letzten Jahren ja schon sehr einseitig geworden ist, sehr, sehr propagandistisch, sehr reißerisch. Und man das eigentlich immer schon im Kleinen gemerkt hat, dass die Leute mit merkwürdigen Informationen eigentlich unterwegs sind. Das hat dazu geführt, dass das natürlich etwas ist, was als großes Risiko gesehen wird, weil man hatte mal früher von der fünften Kolonne gesprochen.
Ja, die fünfte Kolonne Russlands, ne?
Ja, die mit diesen Vorgängen, die wir jetzt alle gesehen haben, natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung und Wahrnehmung erhalten hat. Und was glaube ich viele wirklich negativ überrascht hat, waren die Umfragen, als man unter diesen Menschen dann Umfragen gemacht hat, wie sie denn dieses Vorgehen Russlands und Putins dort sehen und wahrnehmen und dann eigentlich dort schockierend viele Menschen dieses Vorgehen Russlands richtig fanden. Logisch, konsequent mit der Vorgeschichte, weil ja russischsprachige Menschen in der Ukraine angeblich unterdrückt und drangsaliert werden. Und das gibt natürlich geopolitisch dann nochmal eine ganz andere Einschätzung, ja. Weil die Tatsache, was Russland ja eigentlich sehr stark gemacht hat, ist ja nicht nur jetzt in der Ukraine, wo man das gesehen hat, ist ja auch in dem Teil Georgiens, den man dort mit den abtrünnigen Gebieten genommen hat, die Tatsache, Pässe zu verteilen und zu sagen, alles, was russischsprachig ist, steht unter meinem Schutz und muss geschützt werden, ist natürlich eine latente Angriffsdrohung.
Wie gibt es denn Bemühungen, diese Menschen nochmal besonders anzusprechen, also nochmal die Medien auf auch russischsprachige Letten hin, also denen Angebot zu machen, dass sie nicht nur Russia Today gucken?
Das hat man über die Jahre immer wieder versucht, aber aus meiner Wahrnehmung nicht wirklich erfolgreich. Und dann hat sich zum Beispiel auch etwas gezeigt, dass man in dem Rahmen, wie man die journalistische Freiheit dort gelassen hat, in diesem logischerweise in der Demokratie, dass dann sogar in diesen staatlich finanzierten, als öffentliche Medien, russischsprachigen Angebot, Sachen doch auch anders wieder dargestellt wurden als im gleichen Medium in lettischer Sprache. Also das ist sehr schwierig und hat sich leider auch nicht als erfolgreich dargestellt. Im östlichen Teil Lettlands, wo das Problem besonders intensiv ist, hat man das auch gescheut, da man durch die geografische Lage nicht eine flächendeckende Präsenz von lettischen Medien dort sicherstellen konnte, weil es einfach zu wenig Leute sind, gemessen an dem, dass man dort Funktürme oder Fernsehtürme gebaut
ja,
hat.
Ja, das ist auch zurückgebliebene, sind zurückgebliebene Regionen, nicht?
Das Ergebnis ist aber dann, dass man dort einfach schon vor mehreren Jahren festgestellt hat, wenn man Leute dort im ländlichen Raum, im östlichen Lettland gefragt hat, wer denn gerade der Präsident sei, die haben dann als ihren Präsident Putin genannt. Ja, okay. Was natürlich schon damals eigentlich eine Alarmglocke hätte komplett sein müssen, irgendwie aktiver etwas zu machen. Da sind sicherlich viele Defizite, aber als Ergebnis ist natürlich ernüchternd. Also man muss da ganz ehrlich sagen, das Verständnis, das man zum Beispiel hatte, man hat über viele Jahre sich nicht getraut, bei der Integration so weit vorzugehen, dass man sagt, man möchte diese rein russischsprachigen Schulen oder Kindergärten, wo das ja alles anfängt, vielleicht irgendwie doch anders strukturieren, hat das immer irgendwo mit der Angst vor Demonstrationen oder vielleicht Ärger nicht so richtig angefasst. Jetzt hat man irgendwann beschlossen, dass man dann auf die lettische Sprache als offizielle Schulsprache komplett umsteigen möchte, aber ist natürlich komplett
verspätet.
Ja, ja. Und wir haben eigentlich nüchtern betrachtet eine parallele Zivilgesellschaft in Deutschland dadurch.
Gibt es auch kommen bei Ihnen auch russische Exilanten an? Also das liest man ja gerade in Armenien und Georgien, viele jüngere Russen angekommen, die aus dem Land geflohen sind. Gibt es das bei Ihnen auch und wie werden die empfangen?
Wir haben eine Anzahl von, also es gibt, ich würde es vielleicht so kategorisieren, es gibt dort zwei Kategorien von Exilanten. Das eine sind russische Staatsangehörige, die schon aus früheren Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung in Lettland haben, weil sie eine Immobilie hier erworben haben. Es gab mal ein paar Jahre, wo man den Immobilienmarkt ankurbeln wollte und gesagt hat, wer eine Immobilie in dem und dem Wert in Lettland erwirbt, kriegt dazu eine Aufenthaltsgenehmigung. Die sind logischerweise jetzt viele von denen nach Lettland gekommen. Die Exilanten, die Sie zum Beispiel mit Georgien oder Armenien angesprochen haben, in der Form gibt es nicht so einfach, aufgrund dessen, dass ja im Schengen-Raum eine Visumspflicht besteht.
Stimmt, ja, bei Ihnen muss Visum, klar, logisch.
Ja, was in Georgien, Armenien nicht der Fall ist.
Ja.
So gesehen, und die Anzahl der Visa-Anträge bei der lettischen Botschaft ist natürlich gestiegen in Russland, in Moskau. Man hat aber irgendwann auch dann beschlossen, dass man jetzt aktiv keine neuen Visa mehr ausstellen möchte, es sei denn, es gibt begründete Argumente, dass man sagt, der Mensch. Und was wir aber vieles haben, ist ein Exil von Organisationen. Also wir haben eine ganze Reihe von Medien, die bisher in Russland ansässig waren, die jetzt ins Exil nach Lettland gekommen sind. Die Deutsche Welle hat ihre Büros aus Russland nach Riga verlegt als Beispiel. Viele andere russische Medien, viele andere Strukturen, NGOs so und so. Das war schon etwas, was die letzten Jahre sich schon abgezeichnet hat, in dem Maße, wie in Russland der Druck auf NGOs gewachsen ist, dass diese dann ins Ausland ausgewichen sind, um von hier aus zu arbeiten, ins naheliegende Ausland. Das gibt es. Was passiert ist dann zum Beispiel, dass man auch prominente Russen hat, gerade Schauspieler, Künstler. Das hat aber in der lettischen Gesellschaft dann nicht unbedingt nur einseitige Reaktionen ausgelöst. Es gab dann zum Beispiel eine Schauspielerin, von der man wusste, dass sie eigentlich sehr, sehr Putin-nah war in Russland, die jetzt dann plötzlich erklärte, sie hätte jetzt verstanden, wie schlimm das alles gewesen sei und hat sich jetzt dann Lettland als neuen Lebensmittelpunkt gewählt, weil sie auch eine Immobilie hatte. Sowas löst natürlich dann auch Diskussionen aus. warum man diese Fahnenwechsler eigentlich dann doch aufnehmen muss, will, soll
und dann auch in den Medien. Gibt's denn, das hört man ja aus Polen, auch eine ganze Masse, auch eine ganz massive Derussifizierung der Kultur, also aus so einem vielleicht verständlichen, aber nicht unproblematischen Zorn soll nicht mehr Tschaikowski aufgeführt werden und es soll nicht mehr russische Theaterstücke gespielt werden. Gibt's sowas
gibt,
auch?
Gibt es, nee, das gibt es in der Form, das gibt es in der Form bisher nicht. Das wäre auch, glaube ich, schwierig aufgrund des großen Anteils der russischsprachigen Menschen, die es in Lettland auch hat. Was es gibt, ist eine Diskussion, die im Augenblick sehr kontrovers geführt wird, inwieweit man sowjetische Denkmäler, die zum Beispiel den Sieg im Krieg besonders darstellen. In Riga gibt es da eins, was jedes Jahr am 9. Mai immer ein Hotspot ist für Auseinandersetzungen und Probleme. Diese Diskussionen gehen eher in diese Richtung, dass man mit diesen Sachen umgehen soll. Man hat sehr schnell auch beschlossen, dass alle die Symbolik, die man dort in Russland jetzt nutzt, verboten wird. Das war mit dem Georgsband vorher schon so ein Problem, was gerade mit der Thematik der 9. Mai immer so sehr intensiv von russischer Seite ins Land getragen wurde und gefördert wurde mit viel Geld. Das bezieht sich eher auf diese Sachen. In manchen Fällen, glaube ich, ist es so, dass die Menschen eher im Kleinteiligen begonnen haben, wenn man vorher noch eher viel Verständnis hatte für die russischsprachigen Menschen, die es nicht geschafft haben, in den 50 Jahren Lettisch zu lernen, dass man dann plötzlich bereit war, mit denen Russisch zu sprechen. Da zeigt es sich jetzt, dass manche Leute jetzt anfangen zu sagen, nee, jetzt ist mein Maß ist irgendwie voll. Bevor jetzt auch noch dein Panzer kommt, rede ich jetzt mit dir Lettisch.
Okay.
Das geht eher in diese Richtung, aber das ist jetzt, es gab einen Zwischenfall vor einer Woche, der sehr interessant ist. Aus der lettischen Nationalbibliothek wurden sehr wertvolle Bücher von Puschkin gestohlen.
Gott, wie kam das?
Das ist eine Sache, wo die Polizei noch dran arbeitet. Aber da war die Aussage oder der Hintergrund, dass eins der Bücher in Russland den Marktwert von 100.000 Euro hat. Und das war dann sehr interessant, dass eigentlich in vielen Ländern von dieser Derussifizierung, wie Sie sagten, gesprochen wird. Und in der Nationalbibliothek werden dann genau diese russischen Bücher gestohlen. Also das ist merkwürdig manchmal. Aber so dieses im kulturellen Bereich, was Sie angesprochen haben, das ist im Augenblick noch nicht wahrnehmbar.
Ich würde gerne mal dann auf den kirchlichen Bereich gucken. In Deutschland wird viel darüber diskutiert, über die russisch-orthodoxe Kirche und ihre Führung und ihre Unterstützung des Angriffskriegs. Ich glaube, die russisch-orthodoxe Kirche ist in Lettland wenig präsent. Wie ist es denn mit den Kirchen? Wie weit sind die ökumenisch einig? Wie sind die selber auch unterschiedlich oder zerrissen? Was nehmen Sie denn da wahr?
Also zuallererst muss ich sagen, mit dem wenig präsent, dem würde ich mich nicht anschließen wollen. Die russisch-orthodoxe ist nach römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer Konfession die drittgrößte Konfession. Als Ergebnis von Okkupationen und Russifizierungskampagnen, die wir vor 200 Jahren erleben durften in Lettland. Man hatte damals beschlossen, dass mit dem zaristischen Regime und dem dieser Okkupation, dass man auch die orthodoxe Kirche sehr stark ins Land tragen wollte, hat dann den Menschen in ländlichen Bereichen sogar Grundstück und Land angeboten, wenn sie konvertieren würden zur Orthodoxie. Also das aus dieser Zeit sind die durchaus vorhanden, sind auch im Städtebild sehr oft präsent, weil es Teil dieser Okkupationspolitik war, orthodoxe Kirchen mitten ins Stadtzentrum zu bauen, um damit die Präsenz zu zeigen. Das Verhältnis zwischen den Kirchen, zwischen den Konfessionen ist generell, ich würde es als positiv beschreiben. Man versucht sich nicht gegenseitig irgendwo in die Enge zu treiben. Man hat verschiedene ökumenische Veranstaltungen zu Feiertagen, die man gemeinsam sogar realisiert. Direkte ökumenische Kontakte auf Gemeindeebene gibt es aber nicht. Da bleibt jeder bei sich. Und was jetzt, weil Sie das ansprachen, passierte, ist, dass natürlich viele sehr, sehr angespannt in Richtung dieser orthodoxen Kirche schauen, zumal sie ja in gewisser Weise auch mit der russischen orthodoxen Kirche verbunden ist. Es gab vor anderthalb Jahren eine Situation, wo für uns alle sehr überraschend plötzlich im Parlament eine Änderung im Religionsgesetz vorgenommen wurde bezüglich der orthodoxen Kirche, die eine Veränderung eingeführt hat, dass der leitende Geistliche der orthodoxen Kirche lettischer Staatsangehöriger sein muss. Und das schon seit mindestens 10 Jahren. Begründet wurde das mit dem schlechten Gesundheitszustand des damaligen leitenden Geistlichen und der Angst auch der Sicherheitsorgane, dass man aus Moskau jemanden dort an dieser Stelle positionieren könnte, der negativ oder feindlich gegenüber dem lettischen Staat eingestellt ist. Also diese Problematik als solches mit dem, wie loyal dort die orthodoxe Kirche in Lettland mit ihrer Abhängigkeit zur russischen orthodoxen Kirche sich verhalten wird und oder könnte, das ist etwas, was schon länger präsent ist und hat auch dazu geführt, dass sich eine kleine autonome orthodoxe Kirche gegründet hat in Lettland, die sich mit Konstantinopel verbunden fühlt, so wie das vor dem Zweiten Weltkrieg war.
Also genau, und wie die Ukraine in der Ukraine ja auch in groß dann.
Ja, genau. Und so gesehen haben natürlich alle sehr, sehr aufmerksam geschaut, wie die orthodoxe Kirche sich nach dem Überfall positioniert. Es hat auch einige Tage gebraucht, bis es dort eine offizielle Stellungnahme gab. Die war zum Anfang noch sehr diplomatisch formuliert, so ähnlich wie man das fast in Russland den Eindruck hat, dass das Wort Krieg und Angriff und Überfall nicht auftauchen durften. Als der öffentliche Druck dann größer wurde, hat man sich dann klarer positioniert und das verurteilt. Ich persönlich bin mir aber nicht wirklich sicher, ob das als vorherrschende Meinung für den gesamten Teil der orthodoxen Kirche gilt. Ich wäre da eher sehr, sehr skeptisch, weil das eigentlich die Menschen, die sich dieser Kirche zugehörig fühlen, genau die russischsprachigen Menschen sind, die in den Umfragen ja gezeigt haben, ja, dass sie Putin eigentlich unterstützen. Also das ist da in
ja, das unterscheidet sich von dem, was ich gehört habe von einem Osteuropa-Kirchenkenner, der meinte, dass ganz viele von den jungen, klugen, auch kritisch eingestellten orthodoxen Priestern eben ins Ausland gegangen sind, aber nach Amerika und nach Kanada, also da wirklich auch die Intelligenten, die eben in Deutschland studiert haben oder so, nicht wieder zurückgekehrt sind. Aber natürlich in so einem Grenzland wie Lettland ist man natürlich viel, viel unmittelbarer dann der russischen Kirche sozusagen untertan und damit eben in eins auch dem russischen Staat.
Das muss man leider so sehen, ja, da kann ich Ihnen nur recht geben. Das liegt aber auch durchaus daran, weil man bewusst sehr viel Geld in den letzten Jahren in Moskau in die Hand genommen hat, um diese Problematik zu vertiefen. Es sind ja unglaubliche Summen dort geflossen in den letzten Jahren, um gerade dieses Verständnis, ihr seid russischsprachig, ihr seid Russen, ihr sollt nicht integriert sein, sondern wir kommen und retten euch, um das eigentlich zu fördern. Und es ist wohl auch so, wenn man das sieht, bei Renovierungsarbeiten oder bei Bauarbeiten oder in seltenen Fällen auch mal beim Neubau einer orthodoxen Kirche, dass die Gelder auch gezielt ja, aus dieser Richtung kommen.
Jetzt würde ich gerne nochmal, gehe schon so langsam auf das Ende des Gesprächs zu, Sie nochmal fragen, wie denn Letten wahrnehmen, wie in Deutschland, vielleicht sogar auch in der Schweiz diskutiert wird. Also wir haben ja in Deutschland ja eine massive Aufarbeitung, kritische Aufarbeitung der bisherigen Osteuropa- und Russlandpolitik und sehr intensive Debatten über Waffenlieferungen, zu denen wir ja als Teil der NATO irgendwie jetzt nicht verpflichtet sind, aber natürlich da im Verbund handeln, wie die Letten das sehen. Und weil ich hier auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz habe, wie sich die Schweiz anschließt, ja nicht natürlich keine Waffen liefert, klar, aber den Sanktionen anschließt, weil die Schweiz ja doch ein ganz wesentlicher Finanzschauplatz für das Putin-Regime bisher gewesen ist. Was wird das intensiv wahrgenommen oder guckt man eigentlich eher gleich nach Amerika?
Also ich denke, die Wahrnehmung ist im Augenblick sehr, sehr intensiv. Ich fange vielleicht mit der Schweiz an, weil das kürzer ist. Das hat man positiv wahrgenommen, dass die Schweiz sich dort den Sanktionen angeschlossen hat. was niemand erwartet hätte und auch gar nicht mal gefordert hätte, weil man einfach in diesem so verfangen war, dass man sagt, die Schweiz ist immer so neutral, dass da nichts passiert. Also das hat man positiv wahrgenommen. Die Rolle Deutschland ist natürlich das ganze Gegenteil. Die Wahrnehmung Deutschlands ist im Augenblick sehr negativ. Von extrem negativ, von Menschen, die die Wahrnehmung haben, Deutschland hat ja immer nur mit Hitler-Stalin-Pakt-Denken agiert.
Da kommt die Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt zurück.
Da kommt die Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt zurück, dass die großen Nachbarn eigentlich immer über die Köpfe der Kleinen hin etwas entscheiden und sich ausdenken und machen. Und die Bedenken, Befürchtungen oder Ängste der Kleinen, egal wie real sie sind, eigentlich nicht wahrnehmen wollen. Was in den letzten Tagen das natürlich noch befeuert hat, ist die Tatsache, dass man in Lettland sehr aufmerksam auch wahrgenommen hat, dass in Deutschland Archivmaterialien zugänglich waren, die zeigten, wie Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher vor vielen Jahren nicht nur den NATO-Beitritt nicht wollten, sondern auch den EU-Beitritt der baltischen Staaten eigentlich nicht wirklich wollten. Das bestätigt nochmal dieses, dass der Wohlstand Deutschlands und die wirtschaftlichen Interessen wohl in Deutschland über dem stehen, dass man die Eigenstaatlichkeit und Souveränität der kleinen Nachbarn oder auch der großen wie der Ukraine dem eigentlich hinten anstellt. Also das ist im Augenblick so, dass eigentlich dieses Deutschland-Bashing, wenn ich es mal so nenne,
ja, ja.
Eigentlich der alles angebende Ton ist und manchmal auch schon ein Maß überschritten wird an dem, was eigentlich vielleicht noch objektiv ist, was aber durchaus darin begründet liegt, dass man da die Angst wieder spürt und ins Geschichtsbuch guckt und einfach sagt, wer weiß, vielleicht ist es ja dann doch alles nicht so positiv, wie wir das bisher gedacht und gehofft und gesehen haben.
Ja, das finde ich total wichtig, dass Sie das sagen, weil wir natürlich als großes Nachbarland sehr stark mit uns selbst beschäftigt sind. In der Tat auch sonst immer der Blick vor allem von Westdeutschland immer gen Westen ging, nach Frankreich, England, die USA. Und man viel zu wenig weiß und wahrnimmt, dass das ja ganz innig verbundene Länder sind und die eben in eine ganz besondere Solidarität brauchen. Aber gibt es denn jetzt diese letzten Entscheidungen, also eben, ist ja nicht so, dass Deutschland gar nichts tut, und jetzt auch irgendwie schwere Waffen, was immer das ist. Aber das hat jetzt noch sich noch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie wirksam gezeigt.
Das hat sich leider in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht wirksam gezeigt. Ich denke, im politischen Bereich wird es sicherlich wahrgenommen. Und das ist auch gut und richtig und wichtig so, aber in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht. Weil da natürlich diese Statistiken, es gab vor einer Woche oder zwei Wochen gab es eine Statistik, die veröffentlicht wurde, die zeigte, welche Länder gemessen am Anteil ihres Bruttosozialproduktes mit wie viel Einsatz die Ukraine unterstützen. Und da ist an erster Stelle Estland. Und dann kommen die anderen Länder, Amerika natürlich. Und in dieser Statistik war Deutschland gar nicht wahrnehmbar zu dem Zeitpunkt, weil natürlich die deutsche Hilfe, so wie ich das selber in den Medien gesehen habe, ja auch durchaus sehr viel zivile Hilfe ist und mit dem zur Verfügung stellen von Geld. Also da ist glaube ich, im Augenblick steht Deutschland in keinem so guten Licht bisher. Es gibt auch Sachen, die dann sehr sensibel verfolgt werden. Es gab vor, ich weiß gar nicht wie viele Wochen, also ich glaube eine Woche oder zwei Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine, gab es einen Artikel in Zeitzeichen, wo ein Oberkirchenrat der EKD eigentlich die orthodoxe Kirche verteidigte mit schwer greifbaren Argumenten. Das führte dann sogar dazu, dass in Riga an die deutsche evangelische Kirche die Frage herangetragen wurde, ob das wirklich die Meinung der evangelischen Kirche in Deutschland ist. Was hatte mich persönlich, also ich hatte dann auch das mitgekriegt, dass diese Frage an uns herangetragen wurde, dann schon überlegt, wie sensibel eigentlich die Leute schon sind, wenn man sowas aus der Entfernung sogar sowas wahrnimmt. Was jetzt keine politische Partei, keine
Nee, ich habe mit dem Kollegen, den ich kenne und seit vielen Jahren kenne und schätze und der auch ein großer Kenner ist und diesen Text der nun wirklich nicht in einem Massenmedium stattgefunden hat, sondern in einer sehr schönen evangelischen Zeitschrift, da schreibe ich viel für und die haben einen Webauftritt. Und den Artikel fand ich auch nicht in Ordnung, beziehungsweise ich habe mit ihm drüber diskutiert. Aber jetzt, dass der da wahrgenommen worden ist bei Ihnen, das überrascht mich.
Ja, das kann ich nur sagen, das war für uns auch eine Überraschung. Es gab sicherlich ja gerade im kirchlichen Bereich durchaus Punkte, wo natürlich zwischen beiden Ländern, gerade weil Sie Petrikirche angesprochen haben, es viele aktive Kontakte gab. Aber dass man dann in diesem Bereich sogar so schaut irgendwo und das wahrnimmt, weiß nicht, oder ob das Thema orthodoxe Kirche so ein Thema ist, wo die Leute eine besondere Sensibilisierung haben. Aber das ist schon, also man schaut wirklich, und die sozialen Medien sind natürlich auch sehr
die befeuern das.
Klar. Die befeuern das. Und wir haben auch in Lettland ja durchaus nicht wenige Menschen, die Deutschkenntnisse haben und Deutsch sprechen. Und der Austausch zwischen den beiden Ländern hat ja die letzten 20 Jahre besonders an Intensität zugenommen. So gesehen, aber es ist erstaunlich, wie man eigentlich nach allen Zeitzeichen und Signalen guckt. Und
ja. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Das eine ist, um das abzuschließen, wenn Sie sich mal vorstellen und erträumen könnten, Sie könnten dem Bundeskanzler Olaf Scholz etwas empfehlen, was helfen würde, das deutsch-baltische Verhältnis zu fördern. Hätten Sie einen Tipp für ihn, einen Wunsch an ihn? Er würde diesen Podcast nicht hören, seien Sie ganz unberuhigt.
Ich hätte keine Angst davor, wenn er das hört, weil das wäre ja der erste Weg, es vielleicht zu erfüllen. Denn, also ich würde generell vielleicht den Wunsch so formulieren wollen, einfach Mut zu klaren Aussagen zu haben und gleichzeitig aber auch das Bewusstsein für die historische Verantwortung auch in diesem Teil Europas nicht zu vergessen. Weil diese Verantwortung wird aus der Sicht dieses Teils Europas nicht immer ausreichend deutlich genug wahrgenommen, in einer auch teilweise gewünscht aktiven Weise. Nicht nur in einer reaktiven Weise, um auf Krisen oder Probleme zu reagieren, aber auch durchaus in einer proaktiven Weise diese Verantwortung wahrzunehmen und da einfach vielleicht bei all der Kenntnis über die schwierige Vergangenheit und das, was Deutschland war, glaube ich, wäre das genau vielleicht der Wunsch zu sagen, einfach trotz oder vielleicht gerade aufgrund dieser Vergangenheit aktiver zu sagen, okay, wir sind nicht nur ein Wirtschaftsland XY, sondern wir sind Deutschland ist eines der größten Länder Europas und sollte auch da aktiv nicht nur als Zuschauer, sondern wirklich als Akteur diese Verantwortung wahrnehmen und vielleicht, ja.
Das ja, vielen Dank. Wir haben Anfang lange über den Anfang des Krieges gesprochen. Zum Schluss habe ich jetzt eine Frage. Dieser Krieg ist ja noch lange nicht vorbei. Er ist jetzt schon wirklich hochintensiv mit schrecklichen Verwüstungen und es ist nicht absehbar, wie es weitergeht. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das macht mir in besonderer Weise Angst, und gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, da habe ich eine Hoffnung, das gibt mir eine Hoffnung?
In Bezug auf den Krieg?
Ja.
Also Angst macht mir die Tatsache, dass ich denke, dass das Thema vielleicht aufgrund der Länge des Krieges aus der Wahrnehmung vieler Menschen verschwinden könnte. Und damit verbunden auch die Bereitschaft zu helfen schwinden wird. Das wäre vielleicht etwas, was ich, genau wie auch die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges, die wir gerade bei Menschen, die aus sozial schwächeren Strukturen und Kreisen kommen, spätestens im nächsten Winter, wenn die sogenannte Heizsaison, was immer ein Riesenthema in Lettland auch ist, beginnt wieder. Das wäre zum Thema Angst, diese wirtschaftlichen Auswirkungen und auch noch Hoffnung. Hoffnung bereitet mir persönlich die Vorstellung, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann, muss, wird.
Ja.
Und dass das eigentlich der Beginn einer vielleicht wirklich nachhaltigen europäischen Friedensordnung sein wird. indem man einfach sagt, wir begreifen das auch als Teil Europas, der dazugehört. Und das hat dann vielleicht für, ich weiß nicht wie lange, für wie viele Jahrzehnte den Grundstein gelegt dafür, dass wir vielleicht wirklich ein sichereres Gefühl haben, dass unser Nachbar nicht nächstes Jahr plötzlich auch vor der Haustür steht und uns überfallen hat. Also,
ja, vielen Dank. So ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Vielen Dank, lieber Herr Meißner aus Riga. Sehr intensive, interessante Einblicke aus einem Nachbarland, das auf ein weiteres Nachbarland schaut, nämlich die Ukraine. Vielen Dank, dass Sie so toll Auskunft gegeben haben. Viele Grüße nach Riga und auch an Ihre Gemeinde aus Deutschland von mir. Ich werde Ihnen dann mal den Link schicken, mal sehen, ob das jemand bei Ihnen hört. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir viele Hörerinnen und Hörer in Deutschland und der Schweiz haben, um Ihre Perspektive wahrzunehmen. Vielen Dank, lieber Herr Meißner.
Vielen Dank für die Einladung und besuchen Sie uns in Lettland.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das wollte ich immer schon machen. Das machen wir auch.